Und deswegen glaube ich, dass eigentlich eine politische Strategie sich nicht nur auf sowas wie eine Vergesellschaftung der Geldschöpfung des klassischen Geldsystems konzentrieren sollte, sondern auch gleichzeitig daran arbeiten muss, Freiräume durch Alternativwährung, Komplementärwährung zu schaffen.
Herzlich willkommen zu Jacob & Talks. Hallo Aaron.
Hallo Matthias, danke für die Einladung.
Heute ist Aaron Saar zu Gast. Er ist Wirtschaftssoziologe und Experte beim Thema Geld. Er war schon mal bei Jacob & Talks vor einiger Zeit zu Gast und jetzt hat er ein neues Buch geschrieben über den Bitcoin mit dem Namen Fakecoin, digitales Geld und analoge Freiheit. Ich kann jetzt schon mal sagen, dein erstes Buch hat mir quasi sehr viel beigebracht darüber, wie die moderne Geldschöpfung funktioniert. Und hier war es jetzt auch so, dass das für mich nochmal eine richtige Erklärhilfe zum Thema Bitcoin, aber auch zum Mythos Bitcoin geboten hat, weil das ist nicht nur, Bitcoin ist nicht nur eine hochmoderne Geldtechnologie und die Blockchain dahinter eine wirklich technologische Innovation, sondern da hängt so ein ganzer Mythos, ein Freiheitsversprechen und so ein utopischer Überschuss dran, zumindest für die Anhängerinnen und Anhänger von Bitcoin. Darüber wollen wir heute reden. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Aaron.
Ja, ich mich auch, danke.
Jetzt ist ja so, dass wir zum Bitcoin eigentlich schon eine Unmengen an Publikationen haben, Unmengen von YouTube-Erklärvideos, ne? Also das Feld ist wirklich riesig. Und ich habe mich jetzt trotzdem gefreut, dass da von dir was Neues kommt. Aber vielleicht kannst du mal erklären, was eigentlich deine besondere Perspektive ausmacht oder was dich jetzt eigentlich an diesem Phänomen so interessiert hat.
Ja, also ich glaube, wie viele, die so aus meiner Fachrichtung kommt, ja, die sich so irgendwie mit Geldwirtschaft, mit Finanzwirtschaft befassen, für die ist Bitcoin auch aus guten Gründen irgendwie so eine Skurrilität. Ne? Das ist sozusagen ein radikal libertäres Projekt, die Behauptung, man könne das ganze Geldsystem umkrempeln durch eine einfache Technologie. Und das lässt sich irgendwie dann, wenn man Fachpublikationen liest, die nicht aus der Bitcoin-Richtung kommen, relativ schnell irgendwie dekonstruieren. So, ja. Aber gleichzeitig ist Bitcoin auch die radikalste Utopie, monetäre Utopie, die wir haben. Ja, sozusagen, es ist ein radikaler Gegenentwurf zum bestehenden Geldsystem. Und das finde ich als jemand, der auch irgendwie was auszusetzen hat an der Art und Weise, wie das Geldsystem organisiert ist, habe ich mich sozusagen selber versucht dazu zu bringen, das erstmal ernst zu nehmen, sozusagen, ne, als ein Gegenentwurf. Weil es hat ja als eine Form von Utopie einen ganz interessanten Kniff, ne, sozusagen. Die Behauptung, da publiziert jemand so ein ganz kurzes PDF, ne, ein White Paper und sagt, stelle ich euch eine Technologie vor, ja, und die ist alles, was ihr braucht, um diese monetäre Utopie umzusetzen, ja, um sozusagen das ganze etablierte Geld obsolet zu machen, ja. Das ist erstmal, ja, irgendwie ein gewaltiges Versprechen. Und natürlich scheitert das irgendwie an diesem Anspruch am
Ende. Ja, ne? Also worauf du anspielst, ist diese fast schon auch mythische Gründungsgeschichte des Bitcoins von Nakamoto, heißt er, glaube ich, der Erfinder, von dem man eben nicht weiß, wer er ist, der dieses White Paper bereitstellt, ne?
Genau, also 2008 postet jemand unter einem Pseudonym sozusagen einen Vorschlag hier, lasst uns mal auf diese Art und Weise, ja, ist ein ganz kurzes Papier, ein bisschen Text, ein paar sozusagen so Verschaltungsgrafiken und er sagt, das ist ein Peer-to-Peer Electronic Cash System, ja, also sozusagen eins, wo man direkt von einem zum anderen, aber unabhängig vom Ort, ja, sozusagen praktisch global Geld versenden kann und Geld heißt dann halt erstmal eine eindeutige Werteinheit in einer Datenbank sozusagen oder in einem Datensatz, ne? So, weil das Problem, was wir ja haben und deswegen machen ja viele jetzt auch aus der Blockchain, das ist sozusagen Technologie, ne, ist nicht identisch mit Bitcoin, aber Bitcoin ist sozusagen die erste erfolgreichste, am längsten laufende Anwendung von Blockchain und daraus ist ja dieser ganze Diskurs entstanden, Web3, das ist eine neue Form von Internet und so weiter. Unglaublich viel natürlich irgendwie Lametta, ne, sozusagen Überschuss, utopischer Überschuss. Aber erstmal ist die Behauptung ja, ich biete euch hier eine Möglichkeit an, Dateneinheiten so zu versenden, dass sie eindeutig jemandem gehören, ja, dass jemand eindeutig über sie verfügt. Und das kann das Internet ja nicht, ne, also wenn wir uns E-Mails verschicken, gehen die ja nicht direkt, wenn ich dir schreibe, geht ja nicht direkt an dich, sondern wird auf den Server kopiert, vom Server auf dein Endgerät, liegt dann 3, 4, 6, 8 mal vor, ne, das ist das Prinzip vom Internet. Und die Blockchain hat dann gesagt, na, wir haben ein einfaches Programm, das könnt ihr euch alle runterladen. Und mit diesem Programm können wir nicht nur sozusagen von einem Programm zum anderen, also direkt eine Dateneinheit senden, die ihr erstmal beliebig füllen könnt. Ne? Das ist die Offenheit der Blockchain-Technologie. Sondern auch auf eine Art und Weise, dass es nicht zu Kopien kommt. Ne? Sozusagen, dass eindeutig ist, zu welcher Adresse in dieser Datenbank diese Dateneinheit zugeordnet ist, das, was man Token nennt, ne, ist eine Dateneinheit. Und wer immer das Passwort zu dieser Adresse hat, kann die wieder versenden, ja. Extrem simpel auf eine Art und Weise. Aber ja, tatsächlich, für ein Geldsystem, das radikal anders organisiert ist, ne, nämlich zentralisiert gegenüber der Dezentralität der Blockchain und nationalstaatlich strukturiert, ne, also zu sagen, Geld von Deutschland nach Frankreich, selbst nach Frankreich in der Eurozone und dann nach Jamaika oder in den Libanon zu senden, ja, sozusagen ist ein enormer Aufwand, involviert enorm komplexe Strukturen und Verwertungsinteressen. Und das ist sozusagen vom Anspruch her, kann ich irgendwie nachvollziehen, dass diese Idee diese ganzen Bücher, die du einleitend erwähnt hast, hervorgebracht hat, ja, ne, sozusagen, ja, ja. Die ja zum größten Teil Begeisterungsliteratur sind, ja. Also, die Leute schreiben Bücher, sagt hier, guckt euch das an, Bitcoin ist unglaublich, ihr müsst, ich will das erklären, damit ihr das auch so toll findet wie ich, ja. Das ist der größte Teil der Bücher, es gibt Erklärbücher, es gibt Manifeste, es gibt richtig so sakral anmutende, ne, das Buch Satoshis, wo alle Postings von dem Pseudonym Satoshi Nakamoto gesammelt wurden, ja, sozusagen.
Das eine ist, heilige Schrift sozusagen.
Ja, also es ist natürlich, man, das ist total einfach, sich darüber so lustig zu machen. Ne? Also habe ich auch viel gemacht und ist natürlich auch skurril. Ich meine, dann werden Kinderbücher geschrieben, ne? Babypappen, meine erste Blockchain und so. Ne? Das ist sozusagen so ein Überschuss, aber es werden auch Verbände gegründet, ja, Bitcoin-Bundesverband e.V. in Deutschland natürlich irgendwie ordentlich organisiert. Es werden Statuen gebaut, es werden Happenings veranstaltet und so weiter. Und das hat was damit zu tun, dass diese monetäre Utopie, die Bitcoin ist, bei Leuten, die sich mit ihr beschäftigen, auf sozusagen viele wunde Punkte treffen. Ja. Und das finde ich dann sozusagen an diesem sozusagen Narrativ, das dazu gehört, interessant. Da steckt ganz viel drin, was auch viele Leute über den Kreis von Bitcoin hinaus attraktiv finden. Also, ne?
Ja. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück und auch sozusagen darauf, wie es genau funktioniert, ne? Also du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen und vielleicht, du benutzt ja später auch den Begriff, das ist eigentlich eine Art digitales Kassenbuch sozusagen, ne? Das aber nicht manipuliert werden kann. Also es ist eigentlich was in der nicht analogen Welt nicht möglich war, was jetzt auf einmal technologisch möglich wird, ne? Aber um nochmal auch das zu veranschaulichen, was du da beschreibst, wie verrückt eigentlich die Geschichte des Bitcoin selber ist, also die Erfolgsgeschichte, das ist mir so beim Lesen dann klar geworden, weil du das ganz gut so veranschaulichst. Ja, du warst in einem Museum in Zürich, glaube ich, ja, wo dann in einem Geldmuseum, wo dann am Ende eben der Bitcoin steht, ne? Und du sagst eben, ja, das ist jetzt hier eigentlich in wenigen Jahrzehnten, ist es quasi schon in einem modernen Museum so das Ende einer Geschichte, wenn man so will, ne? Also das ist eigentlich verrückt. Also wie würdest du nochmal das erklären, dass das so eine Erfolgsgeschichte ist? Also ist es rein diese Begeisterung der Fans?
Ja, also das ist, ich mache das für mich selber auch immer wieder, dass ich mir klar mache, sozusagen, was für ein historisch kurzer Zeitraum das ist, ne? Sozusagen 2008, das ist jetzt irgendwie, wenn den Jüngeren unter euren Zuhörerinnen und Zuhörern, da klingt das lange her, ja, aber es ist natürlich sozusagen historisch betrachtet eine extrem neue Idee, ja, die dann irgendwie 2017, das ist irgendwie für mich ein gutes Beispiel, auf dem Was-ist-was-Band zu Geld irgendwie, ne, sozusagen, mit denen ich aufgewachsen bin, da gibt's ja alle möglichen Bände, Astronauten und so weiter, ne, und dann ist bei Geld plötzlich, könnte nicht Bitcoin die Zukunft des Geldes sein, und in dem Band sozusagen ist das ganz vorsichtig formuliert, aber dass das überhaupt als sozusagen eine Möglichkeit so stark aufscheint, hat, glaube ich, wirklich mit zwei Dingen zu tun. Erstens, das Angebot, was Bitcoin macht, ist, wenn Leute sich damit befassen, klingt es extrem attraktiv, sozusagen, ja, und damit, das ist irgendwie die Überleitung zu zweitens, berührt es Problemstellung unseres Geldsystems, unter denen viele Leute tatsächlich leiden, ja, weniger, das ist auch ein sozusagen wahrer Teil des Narrativs zu Bitcoin, weniger in der Mittelschicht des globalen Nordens, ne, weil es da ja grundsätzlich erstmal darum geht, die Abhängigkeiten von Zahlungsvermittler, also von Banken, zu überwinden, sozusagen, ne, und da denkt man, Also ich ja auch sozusagen, ich habe mit meiner Bank keine Probleme, ich habe ein Konto, ne, das ist alles gar kein Problem, die Banken werben um mich als Kunden, ja. Ich habe sozusagen normales Arbeitsverhältnis, Einkommen, ja, ich bin ein attraktiver Kunde für Banken und dann denkt man, ja, ist doch super, die passen darauf auf, dass das alles stimmt, wenn was nicht stimmt, kann ich wo anrufen, ja. Und so weiter, ne, aber also können wir sozusagen noch vertiefen, aber das ist ein Verhältnis, das haben ganz viele Menschen auf der Welt nicht zu Banken, ne, sozusagen, und wenn dann jemand kommt und sagt, wir können das mit dieser Wertübertragung jetzt auch selber machen, sozusagen, das zündet, ja. Und auch, glaube ich, selbst wenn man mit Banken sozusagen kein Problem hat, haben wir doch jetzt viele Jahre seit der Finanzkrise, und Bitcoin ist nicht zufällig sozusagen 2008 publiziert worden, Erfahrungen damit gemacht, dass irgendwas mit der Art und Weise, wie Geld hergestellt wird, nicht richtig funktioniert, ja, sozusagen. Und das meine ich mal, sage ich jetzt so abstrakt. Genau, die Krisenanfälligkeit und vor allem die unfassbaren Summen, die ständig von Zentralbanken mobilisiert werden, ja. Da hören selbst Leute, die sich nicht mit dem System befassen, seit 2008, die EZB springt ein. Sie stellt so und so viel Milliarden zur Verfügung. Und dann hatten wir das bei Corona wieder und das hat alles seinen guten Grund, ne? Darum geht's mir gerade gar nicht, sondern da wird von einem Tag auf den anderen, sagt dann EZB-Chefin Lagarde, ja, wir stellen 750 Milliarden und sind eine neue Billion zur Verfügung. Und sozusagen das glaube ich natürlich, oder das füttert natürlich ein Interesse an einer Währung, die sagt, solche Entscheidungen, die meisten Leute gar nicht nachvollziehen können. Woher kommt das jetzt? Ja, wieso ist jetzt plötzlich eine Billion da? Und wir sehen es jetzt ja auch, ne, sozusagen mit der offensichtlichen Diskrepanz zwischen Geld, das über Sondervermögen für Militär da ist und für andere Dinge nicht. Das bringt man nicht so einfach zusammen im Kopf, ne? Und dann kommt eine Währung und sagt, oder ein Währungsprojekt und sagt, pass auf, ich habe hier eine Technologie, da sind solche Entscheidungen gar nicht mehr möglich. Das ist ein Protokoll, das ist erstens sozusagen, das verwaltet sich quasi selbst. Da gibt es keinen einzelnen Akteur wie die EZB, der sagen kann, ich stelle eine Million mehr Bitcoin zur Verfügung. Und dazu, die Menge ist
begrenzt sozusagen.
Ja. Das kommt sozusagen, also es gibt erstens keinen Akteur, der das steuert, und es gibt das sozusagen radikale Versprechen der Knappheit. Ne? Also Bitcoin ist von Anfang an limitiert auf eine fixe Endsumme. Die ist sozusagen erst in Zukunft erreicht. Man weiß schon, wie viel, knapp 21 Millionen. Und dieses Versprechen, das hat diesen ganzen Mythos des digitalen Goldes erzeugt, ne, ist einfach in einer Zeit gekommen, wo man gemerkt hat, irgendwie ist von dem normalen Geld für manche, ja, und in manchen Situationen irgendwie unbegrenzt viel da, aber für mich nicht, ne? So, und das ist eine echte und auch belastbare sozusagen Erfahrung. Und ich glaube, dass das reinspielt. Also man kann an verschiedenen Stellen an diesen Bitcoin-Narrativ anknüpfen und sagen, ja, stimmt ja, irgendwas stimmt ja nicht mit dem Geldsystem. Und die machen irgendwie einen radikalen Gegenentwurf. Ja?
Also das finde ich so interessant oder wirklich auch so neu nochmal an deinem Buch, ne, dass du diese, sag ich würde es mal nennen, ideologische Dimension des Bitcoins herausarbeitest. Also das quasi auf Probleme, Krisenhaftigkeiten des Geldsystems, wie es ist, in irgendeiner Weise sogar reagiert. Und aber darauf werden wir noch kommen. Eigentlich eine, ja, wie so eine Ideologie halt ist, auch ein bisschen eine falsche Antwort darauf ist, ne, und ein falsches Versprechen. Lass uns aber, bevor wir da noch tiefer einsteigen, jetzt noch einmal sozusagen so für die sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben, noch mal so ein bisschen grundsätzlich klären, ne, was jetzt diese Blockchain ist, was Bitcoin ist. Also ich hatte das vorhin schon das Stichwort genannt, eigentlich eine Art von Kassenbuch. Vielleicht kannst du es noch mal so ein bisschen herausarbeiten.
Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich sozusagen auch zutraut, das in einfachen sozusagen prinzipiellen Schritten zu verstehen, weil das Ganze ist natürlich auch wieder verdeckt zwischen unter so einer sozusagen Fiktion von Komplexität. Man versteht das noch nicht richtig. Ja. Ne? Das kriege ich dann auch gesagt. Ja, der ist Bitcoin-Kritiker, der hat das noch nicht ganz richtig verstanden. Ja, aber das ist gar nicht so kompliziert. Ne? Sozusagen, das ist erstmal ein Datensatz, die Blockchain. Ja, und ein Datensatz für Transaktionsdaten. Ja, das heißt, da steht drin, von Adresse 1, also Adresse heißt immer so ein langer Code, ein eindeutiger Identifier sozusagen, ja, sendet.
Ich sozusagen, könnte das sein?
Ja, ja. Ne, sozusagen, aber der Punkt ist eben, dass zu dieser Adresse nicht eine Identität, ja, Matthias Ubel, gehört, sondern einfach ein Passwort, ein, genau, Key. Ja, ne? Ja. So. Du musst dich gegenüber niemandem ausweisen, du musst nur den Key kennen für die Adresse. Und was du dann machen kannst, ist dem Netzwerk sagen, tragt in dieser Tabelle, in diesem Kassenbuch, den Wert, der jetzt meiner Adresse zugeordnet ist, einer anderen Adresse zu. Und diese Adresse kann jemand, also sozusagen das Passwort für diese andere Adresse kann jemand haben, der im Libanon sitzt, der dir gegenüber sitzt, das könnte auch wieder deine Adresse sein, sozusagen, ne? Das ist egal. Und diese Anweisung wird dann von allen, die sich beteiligen wollen, die sich das Programm Bitcoin Core runterladen, das ist ein super simples Programm, kann man sich heute direkt runterladen, ne? Ist Open Source. Ja. Und alle, die sozusagen sagen, ich möchte mich beteiligen, die laden sich auf ihren eigenen Rechner eine Version, eine Kopie dieses Kassenbuchs und dann überprüfen alle in ihrer Kopie, wenn du sagst, du willst so und so viel Bitcoin versenden, und deswegen meine ich das wirklich, das ist eine lange Liste von Transaktionen, die gehen dann einmal durch und sagen, hat Matthias Ubels Adresse schon mal Bitcoin, ausreichend Bitcoin erhalten, um die zu versenden, sozusagen, ja. Und der Clou an dieser Überprüfung ist, dass das im Prinzip eine rein mathematische Überprüfung ist, ja, sozusagen. Also dein, ist jetzt ein bisschen abstrakt, ne, aber sozusagen dein richtiges Passwort plus deine Adresse plus die Empfängeradresse und das Token an Bitcoin, was du übersenden willst, geben sozusagen ein mathematisch korrektes Ergebnis. Und wenn das Ergebnis mathematisch korrekt ist, dann wird das sozusagen die Mehrheit in diesem Netzwerk, sieht es auch so in ihrer Kopie, dann wird diese Transaktion eingetragen, sozusagen. Ja. Ne? Und es gibt in diesem ganzen Programm, auch im Quellcode und so weiter, nicht einen Moment, wo jemand sagen kann, hier halte ich das jetzt auf, so, ne? Und das ist, das verschafft.
Oder hier manipuliere ich es, also das geht ja auch nicht,
ne? Genau, ne? Also sozusagen weder aufhalten, noch es gibt natürlich Szenarien, in denen das manipulierbar ist mit irgendwelchen fiktiven Quantencomputern, aber sozusagen, dass ich nenne es immer magisch, ne? Dass man sagt, irgendwas könnte in Zukunft entstehen, um das zu manipulieren. Aber der Trick ist sozusagen, deswegen auch Blockchain, du fasst eine Reihe von Transaktionen in einen Block zusammen, und dann verschlüsselst du sozusagen die vorherigen Blöcke und packst die nochmal in den Block. So, ne? Das heißt, wenn du das manipulierst, müsstest du, damit die Transaktion rechnerisch ein korrektes Ergebnis geben, alles verändern. Genau. Ne? Sozusagen, du müsstest alles neu durchrechnen. Und da sagen, da kann ich mich ja jetzt auch nur auf das sagen, was Technologieexperten sagen, naja, da ist die Manipulation hypothetisch. Genau. So, ne? Und das ist das Versprechen sozusagen, wir können diese Transaktion sicher machen und alles, was du brauchst, um ohne Eingriffsmöglichkeit für Dritte über deine Werteinheit zu verfügen, ist, du musst dir dein Passwort merken. So, ne? Und das ist ein attraktives Versprechen, so, ne? Und dazu kommt die zweite Hälfte des Versprechens, also ich nenne es sozusagen auch Unmittelbarkeit, ja, also ich verfüge über meine Werteinheiten ganz unmittelbar, nicht vermittelt über einen Zahlungsdienstleister. Und das zweite Versprechen ist, dass Bitcoin macht, und pass auf, dann sagt Nakamoto, ich habe diese Blockchain, die könnte ich auch anders verfassen, jetzt so, meine Variante, so programmiert, dass es eben nie mehr als eine bestimmte Summe an Bitcoin geben kann. Ja, so. Und das ist, wenn man Texte, wenn man diese Bücher liest über Bitcoin, wenn man die Blogs verfolgt, die Videos schaut, das hat enorm gezündet, ne? Man sozusagen sagt, das war erstens digital vorher nicht möglich, also wirklich Knappheit digital abzubilden. Und das ist eben auch, Stichwort digitales Gold, irgendetwas, was man vorher mit der physischen Welt verbunden hat, sozusagen, ne? Und was eben wirklich aussieht wie die Kehrseite unseres bestehenden Geldsystems, weil da kann jeder, wenn er sich damit befasst, das ist ja kein verborgenes Wissen, ja, auf den Datenbanken Money Supply, also Geldangebot eingeben. Und man sieht in jedem Land der Welt, in jeder sozusagen zusammenrechnenden Form, in jedem Indikator eine steil ansteigende Kurve, ja. Wir haben einfach immer mehr Geld der klassischen Währung. Ja. Und nur vor dem Hintergrund kann man auch verstehen, warum sozusagen jemand, der sagt, von dieser Währung wird es nie mehr als die Maximalsumme geben, ja, warum das Feuer fängt.
Und das ist so interessant, weil das unterscheidet ja Bitcoin dann auch nochmal von anderen Kryptowährungen teilweise, ne? Und da, wie du das sagst, es ist eigentlich so interessant, weil es ja dieses Unbehagen an der Ausweitung der Geldmenge, ja, das zeigst du auch in deinem, oder das kann man bei deinem anderen Buch lernen, das kann man lernen, wenn man sich mit der MMT beschäftigt und so weiter. Das ist ja auch ein konservatives Geldverständnis, was da dahinter steht, dass man sagt, ja, das erzeugt eben Inflation, das ist nicht gut, eine gute Wirtschaft, ne, da muss das begrenzt sein, etc. pp. Und all das löst der Bitcoin quasi ein in einer ganz anderen Sphäre, ne? Und schafft eigentlich, wie du das sagtest, diesen Link zum Gold, zu einer Wertbeständigkeit, zu einer Festigkeit, ne?
Ja, ich halte das für einen wirklichen Kern, sowohl für das Verständnis von Bitcoin als auch dann für die Frage, Warum ist es interessant, sich mit Bitcoin über Bitcoin hinaus zu beschäftigen? Mhm. Weil gerade diesen Teil der Erzählung, der findet weit über Bitcoin hinaus Anklang. Genau. Ja, sozusagen diese Vorstellung, dass es doch irgendwie besser wäre und irgendwie nicht so ganz richtig ist, wie es jetzt ist, dass es irgendwie besser wäre, wenn der Wert unseres Geldes irgendwie fundamental unterlegt wäre. Ja, das ist eine Verlusterzählung des Übergangs vom Goldstandard, ne, sozusagen Richard Nixon 1971. Seitdem koppeln wir unsere Währung gar nicht mehr an Gold, schon der alte Goldstandard, ne, das sogenannte Bretton Woods System. Nach dem Zweiten Weltkrieg war schon so ein vermittelter Goldstandard, ist jetzt, glaube ich, gar nicht so wichtig im Detail, aber für diesen Übergang sozusagen in reines sogenanntes Fiat-Geld, also Geld, das ich nicht mehr in einen wertvollen Stoff umtauschen kann, ja, das wird sehr häufig in so einer Form von einer Verlusterzählung erzählt, ne, die im Bitcoin-Kosmos, inspiriert von der sogenannten österreichischen Schule, ja, also Friedrich Hayek, Ludwig von Mises und dann ganz besonders so Leute wie Mary Rothbard, die, der Historiker Quinn Slobodien hat es auch detailliert gezeigt, eben auch für neue Rechtebewegungen sozusagen Referenzpersonen sind. Die haben diese sozusagen Entkopplung des Geldes von Gold als eine ganz klare Korruptionserzählung durch den Staat, ne? Also da sind nicht nur ein Staat, sondern herrschende Eliten, ja, haben die Kontrolle über das Geldsystem an sich gegriffen. Eigentlich müsste das noch sozusagen durch Gold repräsentiert sein. Das ist das eigentliche natürlich gewachsene Geldsystem. Und daran kann Bitcoin jetzt anknüpfen. Und ich glaube, dass das, ist auch meine Erfahrung, wenn wir darüber sprechen, das ist was, wo viele Leute sich jetzt auch erstmal sagen, mit Bitcoin kann ich irgendwie gar nichts anfangen, aber wo die dann einsteigen, wo die sagen, ja, das ist doch irgendwie besser, oder? Wenn das Geld irgendwie nicht völlig frei flottierend durch was weiß ich was sozusagen bestimmt wird, sondern wenn der Wert in irgendwas Natürlichem oder zumindest Fundamentalen gegründet
ist. Ja, und das ist so interessant, weil das ja quasi auch diese Geldmengenbegrenzung oder diese Stabilität, das ist ja so eine uralte Geschichte, die man eigentlich in so vielen Konstellationen sozusagen der modernen kapitalistischen Geschichte hat, irgendwie vom Goethes Faust, vom Faust II, wo sozusagen Papiergeld gedruckt wird, oder der Französischen Revolution, wo das eben losgeht im 18. Jahrhundert, es wird auf einmal Geld gedruckt, aber man kann noch nicht so richtig diese Effekte einschätzen, es erzeugt Chaos etc. pp. Es hat direkt so eine fast sündhafte Dimension, bis hin eben, keine Ahnung, zu den neoliberalen Klassikern, die natürlich auch irgendwie erstmal eine Geldpolitik wollen, eine Beschränkung etc., ne? Also das finde ich so interessant, und Bitcoin knüpft daran irgendwie, ob jetzt nun bewusst strategisch oder nicht, das weiß man natürlich nicht, aber knüpft halt daran an und gibt darauf eine Antwort, ne?
Ja, also ich halte das auch jetzt, du hast ja die Verbindung gezogen, du weißt, dass über das Buch hinaus sozusagen was mich schon länger beschäftigt, ist diese sozusagen Dominanz von negativen, von Verfallserzählungen über die Geldschöpfung. Ja. Ne? Wir haben Französische Revolution, Assignaten, genau. John Law, es gibt immer dieses, da kommen Leute, da wird immer gesagt, John Law war ein Verbrecher, ja, und sozusagen, und dann hat also er das John Geldsystem. John Law,
einer der ersten, wie soll ich sagen, Emittenten von sozusagen Papiergeld im 18. Jahrhundert.
Ne? Genau, so eine sehr häufig erzählte Episode, ja, wo reines Papiergeldsystem riesig wurde und sehr schnell gescheitert ist sozusagen. Ja. Ne? Und so dominieren über alle Formen von voluntaristischer oder politisch gesteuerter Geldschöpfung im Prinzip grassieren ganz viele Erzählungen, die sagen, das ist gefährlich. Ne? Du hast Faust erwähnt, das machen Könige, das machen Fürsten, das machen Zentralbanken, um sich zu bereichern.
Der Teufel sogar im Faust.
Der Teufel, das ist auch kein Zufall. Ne? Das ist eine Erzählung sozusagen, dass damit bereichern sich die Herrschenden und damit enteignen sie die arme Masse sozusagen. Ne? Und das kennen wir heute auch immer, sobald die EZB was macht, Enteignung der Sparerinnen und Sparer. Ja. Und das hat alles, da ist wie immer, ist da natürlich was dran, ja. Aber es ist eine sehr einseitige Erzählung sozusagen darüber, wie Geld erschaffen wird, die eben bestimmte, ja, jetzt sozusagen narrative Einheiten bedient, die auch einfach nicht stimmen, ne? Sozusagen, die basieren auf einer Erzählung, die sagt, Geld ist irgendwie mal als physisch basiertes System, nämlich als Gold und Silber, irgendwie ohne den Einfluss von Politik und Herrschaft auf dem Markt spontan entstanden und hat sich dann wie so eine Art Technologie weiterentwickelt. Ja, man hat es dann irgendwie ein bisschen besser gemacht, man hat die Münzen irgendwann geprägt, da waren dann vielleicht auch Fürsten beteiligt, aber das hat mit der Technologie Geld irgendwie nichts zu tun. Und diese Erzählung einer technologischen Evolution wird häufig verknüpft eben mit einer scheinbar beschreibenden Erzählung darüber, was Geld macht, nämlich es speichert meine Arbeitsleistung. Und das finden wir auch in der Philosophie, ja, bei Kant, bei John Locke, der ja für die moderne Vorstellung von Eigentum der entscheidende sozusagen Denker war. Und wie es immer, ich arbeite und dann gibt es Geld. Und das heißt, das Geld speichert irgendwie das, was ich geleistet habe. Und das geht überhaupt nicht zusammen mit Geldschöpfung, jeglicher Art eigentlich, ja. Sozusagen, sobald jemand sagt, ich schaffe Geld, weil wir Geld brauchen, kollidiert das mit dieser enorm starken Erzählung, Geld speichert meinen Arbeitswert. Und das ist deswegen so kurios, weil sozusagen die Geschichte der Gelderzeugung natürlich immer eine ist. Also Geld immer auf irgendeine Weise in die Welt gesetzt wird, sodass man irgendwie diese Wertspeichergeschichte zumindest damit konfrontieren muss, zu sagen, so über Geld zu reden, hat eine sehr starke politische Komponente. Ich drücke das mal vorsichtig aus, ne? Sozusagen, du hast vorhin das Wort ideologisch gesagt. Ich sage
mythisch,
ne?
Oder ideologisch.
Ja, also so, das, also ich würde sagen, die ist so empirisch gesehen so falsch, dass man sagen muss, das ist eine normative Setzung. Ja, das ist eigentlich, ich möchte Geld verstehen als ein Speicher meiner individuellen Leistung. Und dann ist natürlich jede Entscheidung eines Staates, einer Zentralbank, aber auch, das ist ja irgendwie auch für mich ein wichtiges Thema, die ständigen Entscheidungen privater, gewinnwirtschaftlicher Banken, neues Geld zu erschaffen, irgendwie falsch, ja, sozusagen, ist irgendwie nicht korrekt, ist irgendwie eine Form von Manipulation. Und was wir aber machen, traditionell, ist, den Staat, die Gemeinschaft, die öffentliche Hand dafür zu kritisieren, ja, sagen, die darf kein Geld drucken, aber private Akteure wie Banken da sehr häufig rauszunehmen, ja, die natürlich tagtäglich genau dasselbe machen. Also das finde ich wirklich spannend an diesem Bitcoin-Diskurs, weil er da eigentlich weit über sich selbst hinausweist.
Ja, ich meine, wenn euch diese Kritik an dem aktuellen Geldsystem oder auch das Funktionieren interessiert, könnt ihr in die andere Folge mit Aaron, die vor einigen Jahren erschienen ist, reinhören. Da hast du das, glaube ich, schon mal, finde ich, sehr gut erklärt. Jetzt lass uns doch aber sozusagen noch mal drauf zurückkommen. Also Bitcoin hat dieses Freiheitsversprechen jetzt, bringt es mit in die Welt. Das soll uns irgendwie von diesen ganzen Problemen befreien. Und da ist so ein utopischer Überschuss drin. Und gleichzeitig ist ja das nicht nur was das finde ich, analysierst du sehr gut, nicht nur was beim Bitcoin-Geld quasi dranhängt, sondern überhaupt beim Geld, ne? Und ich finde, vielleicht können wir das so ein bisschen kurz noch mal uns vergegenwärtigen, was eigentlich dieses, warum Geld Freiheit ist und wie der Bitcoin sozusagen das weiterentwickelt, ne?
Ja, also das ist sozusagen die zweite Hälfte von dem, was mich an Bitcoin fasziniert hat, ist, dass er aufgetreten ist mit einem eigentlich ganz klassischen Versprechen, ja, sozusagen, aber geäußert von Personen, denen man sich nicht gerne anschließt, Trump und so weiter, ne? Trump tritt auf, sagt, Bitcoin steht für Freiheit. Das ganze Bitcoin-Merchandise hat überall das Label Freedom Money, also Freiheitsgeld und so weiter. Die Idee, dass Bitcoin eine Währung der Freiheit ist, ist in der Szene sozusagen eine ganz klassische Formulierung. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch im, sag ich jetzt mal, traditionellen Diskurs über Geld ganz viele Anknüpfungspunkte. Ja. Also jedem fällt sofort Dostojewskis Formulierung von Geld als geprägter oder gemünzter Freiheit ein. Vielleicht noch Friedrich Hayek, Geld als das großartigste Werkzeug der Freiheit, das die Menschen je erfunden haben. Und jetzt für mich als Soziologe Georg Simmel, die Philosophie des Geldes 1900 ist durchweg eine Analyse sozusagen von den Freiheitseffekten. Aber viel weiter aus als diese Versatzstücke sozusagen wurde mit diesem Freiheitsbegriff eigentlich nicht mehr viel gemacht, so, ne?
Und aber um das mal ein bisschen zu erklären, ne? Also gut, wie als Marxist oder Marxistin würde man natürlich sofort sagen, hä, warum erzeugt Geld Freiheit? Geld ist doch irgendwie eine Form von Ausbeutung sozusagen, vor allem im modernen Kapitalismus etc. pp. Also, wo steckt denn überhaupt diese Freiheit da?
Ja, der Punkt ist sozusagen natürlich auch völlig richtig, den du machst, ne? Aber diese Idee, dass Freiheit ambivalent ist, das ist, das setzen wir jetzt irgendwie mal voraus. Also, was zum Beispiel Hayek sagt, ist, was Geld mir ermöglicht oder einer Gesellschaft ermöglicht, ist, dass die Art und Weise, wie ich für das, was ich beitrage, entlohnt werde, nicht mehr vorgegeben ist, ja. Das ist natürlich dann aus kritischer Perspektive, das wird gesagt, ja, du kannst zwischen den Joghurts im Supermarktregal wählen, ne, aber das ist doch keine echte Form von Freiheit. Und das ist mir zu eng gefasst, ne. Ich würde sagen, das ist eine Ebene, ein sozusagen Grad von Freiheit. Simmel hatte eher eine andere Idee, der sagt, ja, wovon Geld eigentlich frei macht, ist, dass der Beitrag, den ich leisten muss, festgelegt ist, ne. Simmel schreibt ja eine Geschichte davon, wie konkrete Frondienste, also ich muss meinem Lehnsherr eine bestimmte Menge an Getreide liefern, abgelöst wurde. Dadurch, dass ich eine Geldsumme zahlen kann, damit bin ich sozusagen freier darin, zu bestimmen, wie ich dieses Geld einnehme. Ja. Zwei kurze weitere Punkte. Im juristischen Diskurs sozusagen wird immer vorausgesetzt, dass Geld überhaupt eine moderne Vorstellung von Vertragsfreiheit erst ermöglicht, weil es sozusagen von den ganzen Randbedingungen, die so ein ökonomisches Geschäft notwendig macht, wie berechnen wir Wert und so weiter, entlastet. Und auch das ist sozusagen eine Form von Freiraum. Und eine vierte Dimension, die ich mir da anschaue, ist eine, die so bei der Soziologie bei Niklas Luhmann, aber auch in der Ökonomie bei John Maynard Keynes vorkommt, ist, dass die Möglichkeit, Geld zu verwenden, mich eigentlich davon entlastet, Versorgungsentscheidungen heute zu treffen. Also zu sagen, wenn ich kein Geld hätte, ja, hätte ich zum Beispiel eine Menge an Getreide, eine Menge an Feldfrüchten vom Feld geholt, ja, oder eine Menge an Schuhen hergestellt als Schuster. Und dann habe ich aber eben nur das konkrete Güter zur Versorgung. Deswegen sagt Keynes ja auch sozusagen, was Geld ermöglicht, ist stattdessen Versorgungsentscheidungen in die Zukunft zu vertragen. Ich weiß, ich habe Geld und solange ich auf das Funktionieren der Geldwirtschaft vertraue, kann ich mich morgen entscheiden, was ich damit kaufe. So, das sind alles sozusagen für extrem anspruchsvolle Freiheitsbegriffe irgendwie kleinteilige, ja, fast fast so nervig, nervig sozusagen mikroskopische Dimension. Aber ich sozusagen glaube, dass es sinnvoll ist, die deswegen ernst zu nehmen und sagt, es kommt genau auf diese sozusagen Grade von Freiheit an, ja, sozusagen, dann kann man Geld selbst als ein Set von Freiheit beschreiben. Und das ist aber nur sozusagen, das reicht nicht, das würde ich auch so sehen. Aber was der Bitcoin-Diskurs uns ermöglicht, ist sozusagen diese, ich nenne die elementaren monetären Freiheitsgrade, weil sie Geld ausmachen, in Beziehung zu setzen zu Freiheitsdimensionen in Bezug auf das Geld, ja. Also zum Beispiel, kann ich über mein eigenes Geld frei verfügen oder bin ich grundsätzlich abhängig von einem Dritten wie einer Bank? Ja. Ne? Wo wir hatten, das ist für uns jetzt vielleicht nicht so essentiell, aber es ist für viele Menschen essentiell.
Zum Beispiel im globalen Süden, wo sozusagen, also gibt es da ein gutes Beispiel, wo man das erklären kann?
Ja, also das große, vielgenannte Beispiel ist die Milliarde Menschen, die keinen Zugang zum Bankensystem hat, die sogenannten Kontolosen oder Unbanked. Aber ich glaube, viel, viel näher liegender ist doch jetzt der Fall zum Beispiel der Roten Hilfe.
Ja.
Da haben wir, und das ist ein Ausdruck genau von solchen Freiheitsdimensionen.
Rote Hilfe ist ein, wie soll ich sagen, eine Art Solidaritätsgemeinschaft, die sich einsetzt für aus dem linken Milieu
Genau, das ist ein Solidaritätsverein für im weitesten Sinne linkspolitisch aktive Menschen. Genau. Der hat eine lange Geschichte bis in die Weimarer Zeit zurück.
Wenn ihr mal auf einer Demo geschlagen werdet von einem Polizisten sozusagen und euch dann einen Prozess
dafür ist die Rote Hilfe da,
finanzieren müsst, dann könnt ihr zur Roten
Hilfe gehen. So, und ich mache es jetzt ganz kurz, aber viele werden es mitbekommen haben, ja, der Roten Hilfe wurde ihr Konto gekündigt von einer, ich glaube, Göttinger Sparkasse. Mhm. Und zwar, weil die Trump-Administration in den USA, also in einem ganz anderen Land, jetzt ganz platt gesagt, ein Teil der Antifa-Organisation in Anführungszeichen, auf eine schwarze Liste gesetzt hat. So. Und das hat aber dadurch, dass die USA so eine Vormachtstellung im globalen Zahlungssystem haben, zufolge, dass es eigentlich für alle Banken ein Geschäftsrisiko wird, der Roten Hilfe ein Konto zu öffnen. Ja. So, das heißt, dadurch, dass hier ein Konto geschlossen wird, wird sie eigentlich ausgeschlossen vom Bankensystem. Und das ist kein Ausschluss in unserer Gesellschaft, gerade weil Geld so bedeutsam ist, der jetzt damit vergleichbar wäre, dass ich von einem Fitnessstudio-Zugang ausgeschlossen werde oder selbst von Streaming-Diensten ausgeschlossen werde, wo man sagt, das ist irgendwie eine Einschränkung, aber es ist nicht dasselbe, ne? Weil Geld eben eine Infrastruktur für unsere Gesellschaft ist. Das heißt, das berührt eine andere Dimension sozusagen von Handlungsmöglichkeiten von Autonomie oder von Freiheitsdimensionen, so, ne? Und das ist ein Ausdruck davon, dass es eben im bestehenden Geldsystem, da hat Bitcoin ja einen Punkt oder die ganze Blockchain-Bewegung, eine Abhängigkeit von Zahlungsvermittlern gibt, die dann, wir können das jetzt nicht sozusagen alles aufrechnen, aber ein riesen Konvolut an Machtverhältnissen im globalen Rahmen öffnen, so, ne? Ja. Und das macht diese Frage der Freiheit der Verfügung über meine Geldmittel so relevant. Und nur noch ein Satz dazu, und das Problem an dem Bitcoin- und Blockchain-Diskurs, und deswegen ist er auch ein libertärer Diskurs, ist, dass er quasi da stehen bleibt. Ne? Er sagt sozusagen, wir können die ganzen Freiheitsversprechen, die Geld macht, erzeugen, indem wir die Verfügungsfreiheit maximieren. Also du musst dein Passwort dir merken, dann kannst du alles mit deinem Geld machen. Und wir schalten aber alle anderen Dimensionen aus, zum Beispiel die Freiheit der Geldschöpfung. Ja, also mir ist es ja auch wichtig, ganz entgegen dem Bitcoin-Diskurs zu sagen, wenn wir uns ehrlich machen, dann ist die Möglichkeit, Geld zu erschaffen, nicht Geld einnehmen zu müssen, eben auch eine dieser Freiheitsdimensionen. Und die steht aber für die Bitcoiner in starrer Konkurrenz zu der Verfügung. Ja, also die sagen, wir müssen auf ein radikal knappes Geld setzen, das heißt die Freiheit der Geldschöpfung komplett abschaffen. Und ich versuche halt zu sagen, wie könnte man über sozusagen diesen Impuls, über Geld in dem Vokabular von Freiheit nachzudenken, aufnehmen, ohne diesen sozusagen, ohne stehen zu bleiben bei einem Punkt, den ich nicht für überzeugend halte, ne? Sondern zu sagen, okay, lasst uns mal diese Dimension auffächern und dann zu sagen, wie stehen diese Freiheitsdimensionen eigentlich zueinander?
Ja. Ich meine, genau, das ist sozusagen, so habe ich dich verstanden, dass du sagst, die Frage, die der Bitcoin stellt in dieser Freiheitsdimension, das ist die richtige Frage. Wie können wir unser Gesellschaftssystem so organisieren, dass es Freiheitspotenziale wirklich ermöglicht? Und das ist ja auch eine linke Frage, ne? Und das ist sozusagen, da hast du in deinem ersten Buch eben die Antwort gegeben, ja, wir dürfen die Geldschöpfung zum Beispiel nicht den privaten Banken überlassen, ne? Und wir müssen das eigentlich anders organisieren, um es jetzt mal ganz verkürzt runterzubrechen. So, und jetzt ist es beim Bitcoin aber auch so, und das ist ja ein bisschen, ich finde das ganz interessant mit diesem Beispiel Rote Hilfe, oder es gibt ja jetzt so einige Beispiele, wo man auch mal von links jetzt sagen muss, naja, interessant, ja, wäre das nicht auch für uns dann irgendwie potenziell besser, sozusagen sich da irgendwie zu schützen? Aber um das nochmal so groß zu ziehen, wie das auch die BitcoinerInnen selber ja machen, wenn man das mal durchspielt, der Bitcoin wirklich als sozusagen irgendwie so eine Gesellschaft tragendes System. Also wir haben schon diese begrenzte Menge. Da gibt's ja dann schon ein bisschen die Frage, also die erste naive Frage, die ich mir gestellt habe, na gut, wie soll man denn mit, was weiß ich, 21 Millionen oder was sind es, jetzt irgendwie eine Gesamtwirtschaft gestalten? Das ist doch, ergibt doch gar keinen Sinn sozusagen, ne? Also können wir mal vielleicht das durchspielen? Was hieße das denn, wenn sich das durchsetzt?
Also die Hypothese wäre jetzt sozusagen, Bitcoin ersetzt unser Geldsystem. Ja, wir haben das jetzt nicht mehr. Also da ist, glaube ich, diese Befürchtung, die du hast, ist gut nachvollziehbar, aber die würde ich sagen, das ist ein technisches Problem, ne? Weil das ist das Problem, wir könnten unsere Wirtschaft jetzt auf einer Ebene von Zahlungsabwicklung, also bleibt dann genug, um für mich einen Kaffee zu kaufen und so, auch mit einer fixen Euromenge durchspielen. Wir würden dann nur sehr kleinteilig werden. Ne? Wir würden dann sagen, irgendwann, wenn die Wirtschaft weiter wächst, würde halt durch eine fixe Menge der Wert des Geldes steigen. Das heißt, die Preise sinken. Ja. Und das heißt, irgendwann würdest du halt 0,005 Euro Cent für deinen Kaffee bezahlen, sozusagen. Ne? Und da hat Bitcoin natürlich den Vorteil, dass es rein digital verfasst ist. Das heißt, du kannst immer kleiner werden. Ja. Ne? Da gibt es irgendwann eine technische Grenze, aber die ist extrem klein. Da hast du halt irgendwann Nano-Bitcoin oder so. Ne? So, aber das ist natürlich ein extrem, also es ist jetzt ein rein mathematisches, Excel-Tabellen-Beispiel. Ne? Weil diese Frage der Knappheit hat natürlich, und da scheitert es einfach an, würde ich sagen, dem überwiegenden Mehrheit der ökonomischen Forschung dazu, ist, dass Wirtschaften, würde ich sagen, mindestens im Kapitalismus, vielleicht sogar ein bisschen weiter im Anspruch, nicht funktionieren in so einem deflationären Umfeld, also zu sagen, wo der Geldpreis ständig steigt. Und das kann man auch freiheitstheoretisch reformulieren, einfach gesagt, Geld ist eben nicht nur ein Wertspeicher, sondern auch ein Tauschmittel. Ja. Und für die meisten Menschen ist es sogar primär ein Tauschmittel, weil wir wissen, dass, wenn wir auf Deutschland gucken, die Hälfte der Bevölkerung hat im ökonomischen Sinne gar kein relevantes Sparguthaben, also speichert quasi gar keinen Wert auf längere Sicht mit Geld. Und selbst du kennst die Statistiken, die 70-80% danach sozusagen sind makroökonomisch zu vernachlässigen. Ja, das heißt, was heißt das? Die Leute nehmen ihr Geld ein und geben es aus. Das heißt, es braucht einen Anreiz, Geld auszugeben, und es braucht einen Anreiz, sozusagen Geld einnehmen zu wollen. Und das heißt einfach ganz platt gesagt, selbst wenn Bitcoin durch seine Knappheit ein idealer Wertspeicher ist, ist ein idealer Wertspeicher kein funktionierendes Geld. Ja, und das klingt jetzt sozusagen simplifiziert, aber es liegt eben daran, dass Geld einen Anreiz braucht, es auszugeben. Ja. So, ne? Und deswegen haben ja so Leute jetzt näher am Mainstream, Keynes, weiter vom Mainstream, Silvio Xell mit seinem Schwundgeld immer gesagt, sozusagen, vielleicht müssen wir das noch mehr, dem noch mehr Anreize schaffen, Geld auszugeben. Ja. Ne? Aber grundsätzlich scheitert es sozusagen daran, dass Wirtschaften unter deflationären Bedingungen nicht funktionieren, und das kann auch jeder nachvollziehen, der sich vorstellt, ne, es gibt ja immer das Beispiel, der alte Marshmallow-Trick, mhm. ja, ich setze dem Kind einen Marshmallow vor und sage, wenn du nur eine Stunde das nicht nimmst, mhm. lege ich dir ein zweites Marshmallow hin, ja, und das ist das Argument, was die österreichische Schule macht, ja. um zu sagen, das ist Deflation, das ist doch was Gutes, ja. aber wir wissen, das Marshmallow muss jemand herstellen mhm. und die Leute, die das erste Marshmallow hergestellt haben, müssen bezahlt werden. Und die Ressourcen müssen gekauft werden für das zweite Marshmallow, ja. Mhm. Das sind sozusagen, genau. Da muss ich einfach sagen, so funktioniert Wirtschaft nicht. Und deswegen ist die radikale Knappheit natürlich das, was Bitcoin zu einem nicht tragfähigen, radikalen, sozusagen, mhm. also es nicht tragfähig macht, dass Bitcoin das Geldsystem ersetzt. Was mhm. nicht heißt, dass es nicht eine Nische gibt und so weiter. Ne? Aber da ist es wirklich nur eine Linse, würde ja. ich sagen.
Und wenn man das jetzt nochmal sozusagen von der anderen Seite wieder abklopft, wenn man jetzt sagt, gut, die Technologie aber an sich, also die Blockchain, die ist total interessant. Und wenn man sie sozusagen mal aussetzt, diesem Milieu auch, diesen mythischen Versprechungen etc. rauslöst, gäbe es dann quasi jetzt auch mal von links gedacht, eigentlich, also Möglichkeit oder eine Funktionsweise, wie man die auch benutzen könnte, wenn man jetzt sagt, na gut, man will die Gesellschaft eigentlich gerechter gestalten, man will das Geldsystem demokratischer gestalten, oder siehst du da nicht viel Raum so?
Also, was so wirklich in der Praxis erprobte Systeme angeht, bin ich noch auf nicht viel Interessantes gestoßen, sozusagen. Deswegen ist sie für mich vor allem sowas wie eine Kontrastfolie, die Sachen sichtbar macht. Und da ist sie aber wirklich wichtig, weil ja zum Beispiel selbst bei dem, können wir jetzt nicht vertiefen, aber selbst bei der Idee des digitalen Euro, also dem neuen Zentralbankgeld, ja. war mal kurz im Gespräch, das über eine Blockchain abzuwickeln. Mhm. Und das ist einfach sozusagen, bevor das Ganze in die Öffentlichkeit gegangen ist, schon fallen gelassen worden. Ne? Und da könnte man wirklich sagen, wäre es nicht nochmal wert zu überlegen, und das ist jetzt, sehe ich auch ein sozusagen eine ganz, ganz konservative Antwort, ne? Also zu sagen, könnten wir nicht wenigstens überlegen, das von der öffentlichen Hand herausgegebene Geld so zu verfassen, dass wir da mehr Kontrolle drüber haben, ja? Mhm. Ich glaube einfach, dass wir diese sozusagen als Mana brauchen wir diese Idee, um uns mit bestimmten sozusagen Machtverhältnissen im Geldsystem zu befassen. Und das Beispiel der Roten Hilfe ist eine. Das andere, vielleicht schnell noch zweite Beispiel, was mich sehr umtreibt, ist eben, dass wir ja durchaus sehen, dass auch der deutsche Staat bereit ist, das Zahlungssystem als ein Herrschaftsinstrument zu begreifen, ja. als Mittel sozialer Kontrolle. Und damit meine ich die Bezahlkarte für Geflüchtete. Ja, also das ist der Versuch, Geflüchteten ihre Unterstützungsbeihilfe auf eine Karte zu laden, hinter der kein Konto liegt, ja, sozusagen, und bei der die Behörde festlegen kann, für welche Sachen dieses Guthaben ausgegeben werden kann, also für welche Produkte mhm. und sogar in welcher Region, ja. Und das wird alles noch nicht so genutzt. Und da wird immer gesagt, naja, wir machen das ja, wir schlenken das gar nicht so ein, die Leute können sich auch noch ein bisschen Bargeld auszählen lassen. Aber gleichzeitig werben Anbieter solcher Karten damit, dass das doch auch für Rentner gut wäre, und auch politische Kräfte in Deutschland, und zwar von der Regierungspartei CDU, sagen, wir sollten doch mal diskutieren, dass auch andere Sozialleistungsempfängende zu bezahlen, ja. Und das heißt, das war, würde ich sagen, auch in meiner Wahrnehmung vor einigen Jahren noch am Rande einer Verschwörungstheorie zu sagen, ja, man kann soziale Kontrolle über das Zahlungssystem ausüben, aber mit der Bezahlkarte kann man das jetzt nicht mehr behaupten, ja. Also der deutsche Staat macht das, der übt soziale Kontrolle aus und der testet das in einem kleinen Bereich. Mhm. Und auch dagegen muss man sagen, gibt es überhaupt eine technische Alternative? Mhm. Und da ist die Blockchain bei allen Problemen, die dann in der realen Praxis, ne, sozusagen in der Umsetzung, ja, ist das ja auch wieder zentralisiert, das wird auf Amazon-Servern betrieben und so weiter. Mhm. Aber als eine technologische Idee schafft die eine Möglichkeit, bei der wir vorher immer sagen mussten, naja, es geht halt nur über Banken. Mhm. Also wenn du digitales Geld überweisen willst, brauchst du jemanden, der das Kassenbuch führt. Und deswegen ist die Blockchain als Idee, als sozusagen Vorschlag auch so wirkmächtig, weil die sagt, naja, das stimmt jetzt so nicht mehr. Es gibt jetzt eine Alternative. Mhm. So.
Ja, aber es ist so interessant, ne, weil ich bin natürlich selber da beim Lesen durch dein Buch, so richtig zu einer Antwort kommt man auch nicht, weil man sagen muss, ja gut, der Bitcoin oder die Blockchain ist auch so verhaftet gewissermaßen noch in dem libertären Lager, wenn man so will, ne, oder auch in einem rechten Lager also es gibt natürlich ein paar Leute, die das so unpolitischer sehen wollen, etc. pp., aber irgendwie der Mythos, der da dran hängt, der ist natürlich sehr, sehr mächtig, und gleichzeitig, genau, hast du das beschrieben, wir haben jetzt ein Bankensystem, das selber auf, also ein unglaubliches Machtsystem ist oder von Ungleichheit natürlich durchzogen wird und das natürlich nicht in der Progressiv so läuft, wie man sich das eigentlich progressiverweise vorstellen kann. Also vielleicht nochmal so ein bisschen eine naive, was heißt naive Frage, aber sozusagen eine praktisch gedachte Frage, was du als Geldexperte, der jetzt sozusagen, glaube ich, wirklich so das gesamte Spektrum sozusagen überblickt, ja, was ist denn für eine linke Politik sozusagen gerade, worauf sollte man sich denn da fokussieren, wenn man jetzt sagt, wir müssen mal bei Ungleichheit ist das große Thema sozusagen, wir können das immer aus der Klassenperspektive von unten etc., müssen wir das natürlich thematisieren, aber vielleicht muss man auch mal nochmal andersrum fragen, ja, wie designt man die Systeme auch nochmal anders, gerade was die Geldschöpfung anbelangt, ne? Also worauf sollten sich da linke Akteure eigentlich fokussieren?
Also auch in meiner eigenen Denkbewegung hat diese Befassung jetzt mit Bitcoin dazu geführt, dass ich glaube, diese Frage jetzt vielleicht etwas breiter beantworten würde, als ich das früher gemacht hätte, ja, weil mein Grundimpuls ist, auch in früheren Büchern eben, ist zu sagen, das eigentlich Vordringliche ist es, dieses stark privatisierte und kommerzialisierte klassische Geldsystem wieder zumindest so umzubauen, dass man politische Zielsetzungen geben kann, dass man zum Beispiel Geldschöpfung steuern kann und dass man sagen kann, es muss irgendwie makropolitische, ökonomische Zielsetzungen geben, die dann, je nachdem, wie die Gesellschaft strukturiert ist, eben in die eine oder andere Richtung gehen können. Aber auch durch die Entwicklung der letzten Jahre, also durch sowas wie die Bezahlkarte oder dass wir jetzt irgendwie merken, dass sehr schnell eben dann sowas mit der Roten Hilfe passieren kann, also auch andere Organisationen von der Macht der Zahlungsvermittler betroffen werden können, würde ich sagen, es muss eigentlich, ein bisschen versuche ich das mit diesen Freiheitsdimensionen ja anzubieten, Debatten, die vorher in meiner Wahrnehmung stark getrennt gelaufen sind, politische Debatten, ja, Geldschöpfung auf der einen Seite, Zahlungssystem auf der anderen Seite, zusammenzubringen, zu sagen, könnt ihr nicht miteinander sprechen, weil ihr redet alle eigentlich über Freiheitsdimensionen mit dem Geld, ja. Und deswegen glaube ich, dass eigentlich eine politische Strategie sich nicht nur auf sowas wie eine Vergesellschaftung der Geldschöpfung des klassischen Geldsystems konzentrieren sollte, sondern auch gleichzeitig daran arbeiten muss, Freiräume durch Alternativwährungen, Komplementärwährungen zu schaffen, die es Leuten ermöglicht zu sagen, ich will mich diesen Abhängigkeiten des klassischen Geldsystems nicht vollständig hingeben. Ja, also, und das kann auch ein linkes Projekt mit einer Blockchain sein, auch wenn ich sozusagen selber keins entwickelt habe in dem Buch, ne? Aber ich glaube, es muss diese Mehrgleisigkeit geben, ja, weil jetzt einfach nur für eine Phase, sozusagen aus radikaler Perspektive bewegt sich das ja alles total systemimmanent, was ich sage, ja. Aber jetzt für eine Phase ein Geldsystem zu politisieren, zu sagen, wir reduzieren die Unabhängigkeit der Zentralbank ein bisschen, ja, das macht Trump auch, ne? Und das kann jetzt auch das könnte jetzt auch eine etwaige linke politische Mehrheit machen und dann verliert die Mehrheit und dann sind andere am Ruder über ein stark zentralisiertes und dann extrem mächtiges Geldsystem, ja. Und darauf habe ich ehrlicherweise auch für mich selber keine besonders kluge Antwort, außer zu sagen, nur auf die Kontrolle über dieses extrem mächtige traditionelle Geldsystem kann man, wenn man auch von links irgendein Gespür für Freiheit hat, eigentlich nicht setzen. Man muss sagen, eigentlich muss man mindestens auch an Alternativ- und Gegenentwürfen in diesem Bereich arbeiten.
Also sozusagen, wenn man vielleicht an die technologieaffinen Menschen unter den Linken, ne? Vielleicht muss man da jetzt sagen, gerade in Zeiten des rechten Backlashs heißt es dann auch, okay, wir müssen uns auch mal auf die Suche machen, vielleicht alternative Systeme, Kryptowährungen oder so mal zu entwickeln, ne? Oder gibt es da schon was?
Also Projekte und Ideen gibt es viele. Mir fällt es schwer und ich komme ja auch gar nicht sozusagen aus diesem techno-utopistischen Umfeld sozusagen. Ja. Mir ist es in der Beschäftigung oder in der Vorarbeit zu dem Buch schwer gefallen, diese Ideen wirklich zu finden, wiederzufinden. Ne. Es gibt immer mal wieder so Initiativen, die sagen, wir haben jetzt ein anderes, lokal funktionierendes Projekt und dann findest du so Beispiele von vor ein paar Jahren und dann suchst du danach und dann ist es irgendwie wieder weg. Ne. Also es gibt dazu auch ein paar Bücher, die sich stärker darauf konzentrieren. Also die findet man dann unter diesem riesigen Berg an Bitcoin-Büchern ja auch. Ja, ja. Die sind ja nicht alle nur von von blinden Fans, sage ich jetzt mal, ne?
Von rechten Trollen geschrieben.
Ja, die jetzt sagen, also ich meine, da sind ja auch super viele Bücher dabei, die einfach sagen, ach, das kaufen vielleicht 5 Leute als E-Book bei Amazon und dann ist es aber irgendwie generische Erklärung und nichts Neues dabei. Ja. Da muss man sich nochmal sozusagen auf die Suche machen. Ne? Ich hab versucht, mit einem natürlich irgendwie sperrigen Begriff wie der Freiheit zu sagen, dass da gibt es eine Gemeinsamkeit in verschiedenen Dimensionen. Ja? Geldschöpfung ist nur eine davon, Zahlungssystem, Inflation. Diese ganzen Dimensionen berühren eigentlich grundsätzliche Freiheiten des Geldes und könnten in dieser Hinsicht auch sowas wie eine gemeinsame Sprache finden. Ja, das ist so ein bisschen meine bescheidene Hoffnung, als jetzt einen eigenen Vorschlag zu machen, bei dem ich natürlich den Bedarf total verstehen kann.
Aaron, das war doch ein wunderbares, interessantes Gespräch und ich glaube auch was Neues für unser Publikum, das ja doch sozusagen den Kryptowährungen und dem Bitcoin immer sehr zu Recht auch kritisch gegenübersteht. Ich fand es auf jeden Fall super interessant und ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ihr unterstützt diesen Podcast natürlich am besten, indem ihr euch ein Jacobin-Abo holt unter jacobin.de/talks. Aber natürlich auch, ich kann es wirklich empfehlen, in Aarons Buch mal reinzuschauen oder es zu kaufen, denn es ist auch, du bist zwar sozusagen natürlich ein Soziologe, der sich wissenschaftlich mit Dingen beschäftigt, aber das muss ich mal sagen, es ist immer doch sehr, sehr einfach und klar auch geschrieben, ne? Also für mich, finde ich, hab da immer viele Erkenntnisse. Also, bis zum nächsten Mal.